Hey, willkommen bei Gespräche unter Freunden, deinem spirituellen Podcast für wundervolle Inspiration, Impulse und auch pure Unterhaltung. Danke, dass du da bist. Danke für dein Zusein. Und ich wünsche dir viel Freude mit der jetzigen Folge. Liebe geht raus. So, herzlich willkommen zurück bei Gespräche unter Freunden. Heute habe ich die liebe Katja da und wir sprechen heute mit der Katja in ihrem Büro. Damit habt ihr heute mal eine ganz andere Umgebung und vor allem das erste Mal, dass es nicht online ist, sondern lokal. Das ist bisher auch noch nicht vorgekommen. Katja, möchte ich kurz vorstellen, wer kommst du und wo lebst du gerade?
Ja, mein Name ist Katja Thierbach, geboren als Familienname Weser. Das ist auch sozusagen mein Leben hat sozusagen fast 35, 34 Jahre diesen Namen auch getragen, Weser. Ja, bin mittlerweile jetzt 35 Jahre alt und genau, das ist erstmal vielleicht so zu mir selber, wohne in Dierhard-Zehren, ist vielleicht jetzt nicht für jedermann bekannt, ist nahe Meißen.
Und ja, das kennen die meisten. Meißen ist auf jeden Fall in Deutschland bekannt.
Okay. Ja, stimmt, Meißner Porzellan. Ansonsten vielleicht ein Stück weit zu mir. Ich hatte eine tolle Kindheit, bin groß geworden in Meißen, bin da auch zur Schule gegangen und habe, ja, wie jeder, einen Abschluss gemacht. Bei mir war es das Abitur und in der Zwischenzeit habe ich viel Sport getrieben. Und ja, habe mit 8 Jahren Karate angefangen und das Ganze wurde dann sehr professionell, sodass ich dann mit, das müsste ich mal überlegen, 8. und 9. Klasse so ungefähr ins Nationalteam gekommen wurde.
Ich will trotzdem kurz gucken, es ist kein Problem hier in dem Podcast, ist ja eh nicht so, doch, du bist 100% drauf.
Sehr gut. genau. Und damit ging eigentlich für mich auch so ein Stück weit neuer Lebensweg los. Als Kind hat man ja grundsätzlich, ja, also ich rückblickend eine schöne Kindheit gehabt und habe auch nichts vermisst. Hatte viele Freunde, habe auch viel mit meinen Freunden unternommen, bis dann dieser Sport für mich sehr prägend geworden ist in meinem Leben. Das ungefähr bis zu meinem 21. Lebensjahr. War dann 10 Jahre im Nationalteam und ja, kann eigentlich auch rückblickend sagen, dass das eine schöne Zeit war, eine prägende Zeit. Habe viel für mein Leben auch mitnehmen dürfen. Natürlich sowohl positive Ereignisse als auch negative Ereignisse. Das Ganze auch widerspiegeln, gerade aktuell auch mit dem Thema Schule. Also das ist echt so eine Situation, die habe ich jetzt gerade aktuell mit meinem Sohn zu meistern, der auch jetzt mittlerweile 14 Jahre alt ist und die gleiche Lebensgeschichte gerade durchläuft wie ich. Wie läuft so eine Sache ab mit Schule und Sport?
Da müssen wir mal kurz als Kontext sagen, also die Katja ist nicht bloß, du bist ja Europameisterin und auch Weltmeisterin sogar im Einzel, also Europameisterin im, ja, Einzel und Weltmeisterin im Einzel und auch im Kader, hast du vorhin gesagt.
Nationalteam, genau.
Nationalteam, dritter Platz, ja, war immer. Also die Katja ist aber nicht bloß die zur Schule gegangen ist, die Tochter von irgendjemandem oder die Sportlerin, sondern du bist selber Mama. Das hast du ja schon gerade gesagt und sie ist...
Stimmt,
das habe ich schon gesagt. Du bist Mama, du hast zwei wundervolle Kinder, eins durfte ich schon kennenlernen.
Ja.
Und ihr Mann, ihr seid ja verheiratet jetzt.
Ja, genau.
Das wird seit dir weiß, war früher mein Trainer.
Ja, genau.
Ihm gehört Karateverein, Saiba Kai. Und daher passt das ja auch bei den beiden so ziemlich gut. Und die haben auch schon eine lange Geschichte. Das ist eigentlich so dein richtiger, erster, ordentlicher Freund, der bis heute dann ist. Und ihr Sohn ist ein bisschen, wenn der Papa im Karateverein hat, selber, ich weiß gar nicht, welchen Dan hat er jetzt? Ich will nicht fragen.
Fünften
Dan hat. Und der Sohn macht auch Karate. Ist es natürlich logisch, dass wahrscheinlich das Schicksal ähnlich ist,
ja,
was man dafür einen Konflikt hat zwischen des gesellschaftlichen Normen, was ja Schule ist bei uns.
Ja.
Da wird ja der Selbstwert bei den meisten Eltern aufs Kind projiziert, wenn du die und die Noten hast. Und die sportliche Leistung und dann auch noch die dritte Komponente, was will das Kind überhaupt von sich aus? Es gibt ja nicht bloß Sport und Schule.
Ja.
Da gibt es
ja
auch noch die Person, die dahinter steckt.
Ja. Ja.
So, das als Kontext mal kurz.
Genau, genau. Ja, und dort ist es tatsächlich so, dass wir auch bei ihm jetzt feststellen, wo geht der Weg hin. Und bei mir war es früher die Entscheidung so 9., 10. Klasse. Ich nehm gerne dort das, was bei mir so eingebrannt wurde von der Lehrerin, von meiner ehemaligen Klassenlehrerin. Den Namen würde ich dann hier an dieser Stelle mal ausblenden. Die gesagt hat, du liebe Katja, du bist jetzt 10. Klasse. Jetzt solltest du dich doch entscheiden, gehst du den sportlichen Weg oder willst du jetzt hier auf dem Gymnasium dein Abitur schreiben, weil beides schaffst du nicht. Und das hat sich so
Das
eingebrannt,
ist eine
dass.
limitierte Sache.
Mh,
Also, weil,
ja, ja,
also bis man,
ja,
was mir gerade, die meisten Sachen, die ich in meinem Leben gehört habe, darunter zählt auch mein Vater, sind, also das ist ein ganz wichtiger Spruch, ist, das sind ihre Grenzen, nicht deine. Also, das
ja.
hat nicht mein Vater gesagt, sondern das ist mir aufgefallen, weil ich habe oft die Grenzen von meinem Vater übernommen, diese Limitierungen. Ob das war, man kann keinen Spagat schaffen, außer man trainiert das täglich,
Ja.
und ich konnte einen Spagat in der 4. Klasse. So, also, und mein Vater bis heute die Gelenkigkeit, und das sind die Grenzen anderer.
Ja,
Also, weil
ja,
die es
ja.
nicht hinkriegen würden, heißt das
Ja.
nicht, dass du es nicht hinkriegst.
Richtig.
Ja.
Und dort habe ich das erste Mal so begriffen in meinem Leben oder auch so dieses Bewusstsein entwickelt, okay, ich bin jetzt nicht mehr Kind und ich bin jetzt auch nicht mehr jugendlich. Ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen. Das erste Mal, das war so ganz prägend in meinem Leben. Und dort war für mich das erste Mal klar, okay, warte mal, jetzt hat mir eine Person gesagt, die nicht meine Mutter ist und mein Vater, ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen. So, und da war das für mich ganz klar. Ich wusste in meinem Inneren, Abitur mache ich, das steht fest. Auf welchem Weg, okay, wenn sie jetzt für mich hier beschließt, für mich beschließt, ich kann jetzt hier den Weg nicht bestreiten, hat sie ja auch den Weg hier beendet. Natürlich jetzt alles reflektiert aus der Zeit, jetzt mal rückblickend. In der Situation, wo ich damals stande, war mir das nie bewusst. Ja, da habe ich gedacht, für mich bricht eine Welt zusammen. Denn ich wusste, ich will Abitur machen und ich wusste, dass ich meinen Charakter, für was ich jetzt die letzten Jahre gelebt habe, das war meine Familie oder ist meine Familie, meine zweite Familie gewesen, die will ich nicht aufgeben.
Eigentlich sogar die dritte, du hast ja deine
Dritte,
Eltern
Eltern.
sozusagen, die Familie, aus der du gestammst, die Familie, die du dir selber erschaffen hast, und dann nochmal die
Richtig.
Familie, die ja auch mit kreiert wurde, sag ich mal so.
Genau, genau. So, und dort war es dann tatsächlich so, dass ich zu der Klassenlehrerin dann gegangen bin und gesagt habe, nee, dann bin ich hier nee, an der richtigen Stelle, nee, an der richtigen Adresse. Habe mich dann am BSZ in Meißen beworben, habe eine sehr positive Haltung der Lehrer erfahren dürfen. Also das ist jetzt rückblickend, bin ich da sehr dankbar dafür. Es gab Lehrer, die kannten mich nicht, die wussten, dass ich dann ein Jahr später, in der 12. Klasse war das dann, Europameisterin geworden bin. Die haben Plakat ausgehangen, die haben sich bedankt, die haben mir gratuliert, obwohl ich gar keine Berührungspunkte mit den Lehrern hatte. Und da kam so ein Zuspruch, das hat natürlich in mir das bewirkt, dass ich für mich gemerkt habe, okay, Katja, die Entscheidung war in der 10. Klasse die richtige, geh dort weg.
Was
Und
hast du am
das hat mir
BSZ
nochmal so einen
gemacht?
Aufschwung gegeben, ne, innerlich.
Was hast du am BSZ gemacht?
Dort habe ich mein Abitur geschrieben auch.
Ach so,
Ne?
okay, wusste
Also,
ich. Ich war
genau.
auch auf dem BSZ Meißen,
Okay,
habe
okay.
aber Berufsschulpflicht auf der Klasse erst gehabt. Das hieß, ich war Schulabbrecher damals, dadurch, dass ich einen Mobbingfall hatte. Ich bin dann nicht mehr zur Schule gegangen und bin dann nochmal nach Dresden. Dann war ich aber schon so deprimiert und habe alleine gelebt, es hat sich keiner interessiert, dass ich in die Schule gehe. Habe dann die Schule wirklich nicht mehr wahrgenommen, und dann bekam ich in die Berufsschulpflichterfüllerklasse.
Okay.
Das hieß, ich musste einmal die Woche für einen Tag in die Schule gehen, um meine Schulpflicht zu erfüllen. Bis man muss 9 Jahre zur Schule gehen. Das ist nochmal gesetzlich so, außer die Eltern haben Geld und bezahlen das Bußgeld. Und ich habe dann ein Jahr drauf, wo ich das dann beendet habe, ein BVJ geschafft gehabt, damit ich was mache, um zur Gesellschaft dazuzugehören. Also dieses Berufsvorbereitungsjahr, was das da ist, in Holz- und Metalltechnik oder so. Fürchterlich. Ist überhaupt nicht weit. Voll interessante Sachen, aber das zu arbeiten, ich hab mir schon damals vorgestellt in dem BZ, Maurer. Voll cool, wenn ich schnell mit einem Maurer ziehen will, aber hauptberuflich Maurer zu sein, ist nie meine Mission. Genauso, aber nie, weil es anstrengend ist oder sonst was, sondern auch Kfz. Mein Stiefvater hat eine Kfz-Werkstatt und arbeitet seit, glaube ich, jetzt schon 30 Jahren in dem Beruf. Der liebt das. Der liebt das Auseinanderfriemeln bis zur kleinen Schraube und kann das Auto wieder bis zur letzten Schraube zusammenbauen.
das reizt mich null. Das war schon bei Mopeds, Antra mit Mopeds geschraubt, ich hatte nie, und so ist halt auch das BVJ. Das war, und das finde ich halt traurig, dass in dem ganzen System, was wir haben, und das hab ich habe jetzt selber Kinder und die sind jetzt 4, 4,5, 5, kommen ja auch dann bald in das, dass das Schulsystem da in der Stelle versagt, was wollen die Kinder? Dass das gar nicht, Hauptsache die machen was, ist halt nicht gerade, so fühlen ja auch Leute ihre Ehe, Hauptsache ich habe jemanden.
Ja, ja.
Also das ganze System ist von den letzten 30, 40 Jahren dadurch durchgezogen. So, du kriegst keinen Ort dafür, wenn du 40 Jahre überstanden hast.
Ja.
Das hat nichts mit Leben zu tun und auch mit der Schule. Du kriegst keinen Orden dafür, wenn du Abitur gemacht hast, wenn du dafür aber eine Depression mitgebracht hast oder suizidgefährdet oder keine Freunde oder so. Also dann hast du zwar einen Schein und hast vielleicht gute Noten, aber du bist seelisch verkrüppelt und dann hast du erstmal ganz viel aufzuarbeiten.
Richtig, ja. Richtig. Also das ist auf jeden Fall eine Situation, die dramatisch ist. Also das muss man eigentlich an der Stelle schon mal so formulieren. Man darf es nicht mehr ausblenden und sagen, okay, die Schule ist... Insofern steht die über allem. Ich sage jetzt mal, Wissen ist wichtig. Man kann auch gerne ein Abitur machen. Ich bin da auch ganz entspannt, was die Sichtweise unserer Kinder angeht. Also für mich ist wichtig, dass das, was gelernt wird und dass sie was mitnehmen für ihr Leben. Ob das jetzt ein 10-Klasse-Abschluss ist oder ein Abitur oder anderweitig. Es gibt ja auch Freilernerschulen, habe ich auch eine Freundin, die macht das mit ihren Kindern an der Stelle so. Finde ich alles in Ordnung. Am Ende des Tages muss das Kind irgendwo damit glücklich sein und auch
nicht zurückbleiben.
Und diese ganzen Probleme, die damit, ich sage jetzt mal, einhergehen, sollten dann doch in dem Maß weniger sein, als dass man dann irgendwo, wie viele gibt es, die sich auch in meiner Zeit schon früher das Leben genommen haben, weil sie Angst hatten vom Abitur, zu viel Stress oder die, viele im Burnout landen.
Es gibt mittlerweile am meisten, seit Corona, haben sie mal eine Statistik gehabt, Grundschulkinder, die sich umbringen. Grundschulkinder.
Ja.
Das muss es nicht geben, die sind 2, 3 Jahre in der Schule. Und bringen sich um wegen dem Leistungsdruck. Und der Leistungsdruck kommt vom Elternhaus. Ja. Wenn die Eltern sagen, mir ist das Pfiffikus egal, was dort abgeht. Und wenn du 5 bringst, ich weiß, dass du nicht blöde bist. Und die geben dem Kind Selbstwert mit.
Ja.
Aber dadurch, dass sie in diesem Konzept drin sind, und das, da muss man als die Kinder haben dafür gar keine Verantwortung zu tragen. Das müssen die Eltern machen, wie wichtig wird zu Hause beigebracht, dass Schule ist. Ja. Das Kind kann auch 5 mitbringen, setzt sich auch zu Hause hin und tut über Physik selber durchlesen.
Ja, sicher.
Da kaufst du dem halt Bücher, was willst du wissen, oder Videos, kaufst du was kaufen in den Kurs, wofür das Kind sich interessiert. Du kannst dem Kind trotzdem Selbstwert geben und kannst sagen, du brauchst deinen Selbstwert nicht an Noten machen. Deswegen gibt es auch Schulen, wo es keine Noten gibt,
vielleicht,
die ersten Jahre auch.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich dort auch an der Stelle mal das beste Beispiel geben. Ich bin gestern mit dem Luca, habe ich aus der Schule abgeholt und er hat seit November, Dezember Schulangst. Und kommuniziert das nun jetzt auch öffentlich zu uns als Eltern. Ich denke, die Kinder machen auch vieles vorher mit sich aus.
Da fand ich als 14 ja schon sowieso. Ist ein bisschen
richtig, also es ist generell dann auch noch zusätzlich eine schwierige Zeit als pubertierendes Kind. Und ich habe gestern gesagt, du pass auf Luca, du musst in die Schule gehen. Für mich ist es wichtiger, dass es dir gesundheitlich, sowohl mental, die Gesundheit nicht bloß im Körper, sondern auch mental, dass die gesund bleibt. Und wir gucken mal, was wir aktuell machen, um wieder ein Stück weit mehr Motivation, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstliebe zu erfahren. Und wir haben uns ab heute entschieden, er bleibt zu Hause. Wir beschulen ihn zu Hause.
No, und ich muss so sagen, wie es ist, der Kurt Tepper war ein Megatyp. Der war aber finanziell so aufgestellt, dass er sich das alles erloben konnte. Und ich meine damit nie erloben, dass er sich erkauft hat was, sondern er hat Lösungen gefunden. Der war sehr ein lösungsorientierter Mensch. Und er hat ja auch eine Tochter gehabt mit seiner, und da ging es darum, dass das Kind ja zur Schule musste. In Deutschland ab 6, 7 Jahre. Und da hat er gesagt, ich weiß nicht, ob es Marokko war oder Dänemark, auf jeden Fall hat er dann gesagt, also ich bin finanziell frei, komplett unabhängig. Ist egal, wo ich bin, ich verdiene mein Geld überall. Er hat doch genug auf der Kante und hat dann gesagt, okay, mein Wohnort kann ich wechseln, wie ich will. So, und hat dann zu diesem Schulgremium gesagt, dann ziehen wir halt, ich glaube, nach Tunesien oder Marokko, da ist die Schuleinführung ab 8. Wenn das dann vorbei ist, dann ziehen wir halt nach Tunesien oder irgendwie so rum, dann ist es erst ab 10. Oder dort gibt es das dann gar nicht mehr. Und er hat gesagt, und dann machen wir das so, wie es ist. Und dann melde ich mich dort an. Wo ich lebe, ist meine Sache. Aber ich kann mich anmelden, wo ich will, wenn ich genug Geld habe. Das ist ein Faktor. Und da hat er das ganze Schulsystem ausgeguckt. Und dann sind die auf den zugekommen und haben gesagt, okay, gut, Herr Tabermann, Sie haben komplett recht. Aber uns wäre es ein Anliegen, dass Sie wirklich zur Schule. Und dann hat er gesagt, dann finden Sie eine Lösung. Ich möchte mein Kind in keine staatliche Schule schicken. So, das hat er damals gesagt, und der Kurt Tepperwein ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der war 17 nach dem Zweiten Weltkrieg. Also er ist auf jeden Fall, der ist jetzt, ist der 92? 92, ist der glaube ich 92, 91 oder 92 Jahre alt. Also schon dieses zu haben, gegen das System zu sein und so, der war der 30, 40 Jahre alt oder sowas. Da, also das ist ja vor 50 Jahren gewesen, um da schon zu sagen, das schulische System passt nicht. Das ist übelst krass gewesen. Und dann haben sie einen Kompromiss gemacht. Ich finde die Geschichte übelst cool. Diplomatenschule. Dann hat sie Online-Zeug bekommen. Da gibt es eh keine Benotung, sondern dann hat sie sich das Zeug selbst beigebracht, so wie es möchte. Diese Diplomatenschule ist ja für Leute, die, wo die Eltern ja verreisen und dann weltweit online ist. Das gab es ja. Da war es ja noch nicht so mit dem Internet und da musste sie schon Geld haben, um dann auch diese, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, mit Materialien oder Schulzeug oder sowas.
Okay.
Auf jeden Fall hat sie dann Diplomatenschule gemacht und hat dann zu Hause komplett entspannt machen können. Er hat dann natürlich geholfen und auch die Frauen und sowas. Und die ist mittlerweile selber Mutter, ist glaube ich 30 oder sowas mittlerweile, 30, 40 und ist erwacht. Also die ist auch nie eingeschlafen, da hat er auch gesagt, seit die 7 ist die auch schon. Also die hat sowieso, die ist auch dann freiwillig später zur Schule gegangen, von sich aus, weil sie gerne mit Kindern abhängen wollte und auch das sehen wollte. Aber wenn jetzt zum Beispiel ist, da haben wir das und das, da ist sie nächsten Tag hingegangen, weil sie hatte keine Schulpflicht, die haben das sogar so organisiert, sie durfte auf eine staatliche Schule gehen. Komplett freiwillig. Das war früher auch alles ein bisschen anders mit der Bürokratie, hat er auch gesagt. Und da ist sie hingegangen und die konnte ja freiwillig, die war ja dort nicht wirklich gemeldet, sie durfte nur teilnehmen, ohne dass sie genotet wurde.
Ohne Druck.
Nun, das ist genau. Ja das, und das sie ist hochintelligent.
Ja, ja.
Und das ist ja das, was, ob das Schweden oder, ich weiß gar nicht, ob das Schweden ist, auf jeden Fall die nordischen Länder, wie sie es schon vorgemacht haben. In anderen Ländern kommen sie jetzt auch nach. Und es zeigt sich einfach, das ist ja auch meine große Vision, wie viele wissen, ich will ein Entwicklungszentrum bauen, wo es keine Noten gibt. Mhm. Wo ein Kind zwischen 3 und 18, es gibt Gruppen von 10 Schülern, 3 bis 18 Jahre, die helfen sich auch untereinander. Wenn der eine was wissen will, erklärt der andere, dass der Apfel runterfällt durch Schwerkraft. Also so ein kleines Kind, was 5 Jahre alt ist und will wissen, warum der Apfel runterfällt und erklärt das so, weil das wirst du ja auch mitbekommen hast, was dein Sohn ja ein großes Talent hat. Wenn du mit einfachen Begriffen eine sehr komplexe Sache erklären kannst, dann hast du es wirklich begriffen.
Ja.
Fachchinesisch auswendig zu lernen und dann kriegst du 3 Noten, weil du 3 Fachbegriffe benennen kannst, erklärt, dann hast du es trotzdem nicht begriffen. In einem Jahr würdest du es nicht anwenden können. Das Richtig. Ist ja eh das Problem bei dieser ganzen 90% Theorie in der Schule. Und mega, ich finde es cool. Ich werde meine Kinder, und das wissen alle, die mich kennen, meine Kinder werden nie einen Fuß in eine staatliche Schule machen. Mhm. Entweder wir gucken, ob sie Bock haben, das können sie auch selber entscheiden, mal testen auf eine private, so hier internationale oder sowas, oder auf so eine Montessori, irgendwie sowas, wenn sie das möchten, aber meine, und da bezahle ich das Bußgeld, das ist mir egal. Wir wollen ja eh auswandern, das ist eh ein bisschen was anderes. Wenn du kein deutscher Staatsbürger bist, muss man dann gucken, wie es in den anderen EU-Ländern ist,
von
der Pflicht her.
Ja.
Aber es ist mega, das
ja, ist cool. Und also, ich sag's mal, dramatisch ist es, dass er die gleichen Lebenslauf jetzt durchläuft wie...
Weißt du warum? Weil man ganz spirituell, du hast die Familienklaut nicht aufgelöst.
Ja.
Das ist, also man hat ja so eine Art Dingsbums und eigentlich ist man halt die Generation, die es auflöst. Dein Sohn kann da nichts ändern, theoretisch. So ist das nie seine Aufgabe. Eigentlich ist es du, weil du ja dich mit dem Thema überhaupt beschäftigst, deine Eltern ja nicht.
Ja.
Ist ein einfacher Fakt. Deswegen gehst du zu der Generation, die eigentlich die Familienklaut auflöst und dann löst sich das Problem von deinem Kind automatisch.
Ja.
Das ist an deiner Familienklaut, an deiner Armlinie gekoppelt. So, das Geile ist immer Vorleben. Und das wirst du bestimmt beim Training oder irgendwo kennen, gerade beim Karate oder egal, was du hast, wenn du Kinder hast. Du kannst erzählen, was du willst. Sitzt du abends im Fernsehen mit der Chipstüte, dann erzählen die, dass man auf dem Sofa nicht zu essen hat. Die Kinder gucken sich nur dein Verhalten ab, nie das, was du sagst. Wenn du schreist und sagst, es wird dir rumgeschrien, schreist du in dem Moment. Sie gucken dir an, Konfliktsituation bei kleinen Kindern, ich schreie auch den anderen an. Die gucken sich nur das Verhalten an. Und daher ist halt das, du kriegst ja halt, jetzt ist halt das Story, jetzt musst du aufpassen, dass der Zug nie abfährt. Jetzt hat er ja das schon übernommen. Jetzt musst du so schnell wie möglich irgendwas mit dir klären, damit er das nie hat. Und das ist ja halt deine Eltern hätten das nie gemacht, nee, diesen Schritt.
Genau.
Und das ist krass. Und nun zum Abschluss von meiner Seite ist zu der Sache, also ich verstehe es bis heute nicht. Also es muss ganz viel Unbewusstsein sein. Ich wurde ja auch zusammengeschlagen und sonst was. Und ich habe ganz harten Mobbing erlebt, also richtig krassen Mobbing, auch Todesangst gehabt. Wenn ich in die Schule ging, ich habe manchmal vor einem Busch pinkeln müssen, weil ich Angst hatte, jetzt in die Schule zu gehen. Aber nie, weil ich die Schule anstrengend fand, ich war ein sehr intelligenter Mensch, sondern weil das richtiger, körperlicher und verbaler Mobbing stattgefunden hat, auf Hardcore. Und ich nur sogar, ich wurde ja auch zusammengeschlagen und meine Eltern nichts gemacht haben. Wenn mein Kind angefasst wurde, das war der erste und letzte Tag in der Einrichtung.
Mhm.
Ich würde da gar nicht diskutieren.
Ja.
Ich würde diskutieren, dass die das gemacht haben, auch von der Schule verwiesen werden und nicht derjenige, der gemobbt wird, aber ich würde mein Kind trotzdem runternehmen, weil ich mein Kind komplett verstehen kann, es würde ein komplett neues Umfeld kriegen, wenn sie überhaupt zur Schule gehen will.
Ja.
Und jetzt mal auch auf den depressiven oder auf die psychische Sache, wenn es jetzt kein Mobbing stattfindet, weil dein Sohn wird ja nicht gemobbt, sobald man...
Lehrertechnisch ist das.
Ja, ja, aber ich rede jetzt von Thema. Anderen Schülern,
sagst ja, du mir
ja,
nee, so. Das nicht.
Und ist er, sobald es meinem Kind schlecht geht, kann es nicht gut sein. Also wenn dein Kind mal eine Herausforderung hat, wie es müsste jetzt mal ein Projekt basteln oder hat darauf gebockt und will lieber zocken, dann reden wir mal wirklich drüber, dass jetzt das Projekt gemacht wird. Das ist eine ganz andere Sache. Aber ich rede davon, dass derjenige ein Unwohlsein gefühlt hat, weil er wohin geht.
Ja,
genau. Das ist auf jeden Fall das größte Warnsignal. Du musst ja, du bist ja auch der andere. Also das ist ja die Wahrheit. Wenn du dich da reinversetzt, wolltest du das? Und das stelle ich mir, warum haben meine Eltern diese Frage in sich gestellt? Wollte ich das?
Genau.
Wollte ich wohin gehen, wo ich keinen Bock habe? Ja, mein Vater geht zum Beispiel einer Arbeit nach, die er nie leiden kann. Und das seit über 20 Jahren. Er mag das überhaupt nicht. Der ist depressiv deswegen. Und deswegen tut er dasselbe mit seinem Kind. Er schickt jemanden wohin, was er nie leiden kann, weil er denkt, das muss man machen. Hauptsache, der Spruch ist immer, den kenne ich bis heute, Hauptsache du machst was. Auch wenn du keinen Spaß hast, aber Hauptsache du machst was, du musst ja Geld verdienen. Also du musst ja Noten schreiben. Hauptsache du machst deine Schule und Hauptsache du gehst dann arbeiten. Ist egal, du machst irgendeine Lehre. Hauptsache du machst was. So, bei der DDR war das ja wirklich so, du brauchst diese Sicherheit. Wir leben nicht mehr in der DDR.
Das Wahnsinnige ist, dass der Luca mir vorhin berichtet hat, ja Mama, ich kümmere mich dann gleich um die ganzen Aufgaben, die heute in der Schule erledigt worden sind. Das hat er die letzten Jahre nicht einmal gemacht, weil einfach die Motivation nicht da war. Jetzt weiß er hat den Druck nicht mehr, der Druck ist komplett weg, weil er darf jetzt zu Hause lernen. Und er macht es freiwillig. Er sagt, ich kümmere mich freiwillig
um meine Kinder. Geiler, also jetzt mal ernsthaft, ist das nicht eigentlich geiler, wenn das Kind, also ich verstehe zwar lokal auch mit anderen Kindern, aber ist das nicht eigentlich manchmal geiler, wenn das zum Beispiel bloß Lerngruppen werden von 5, 6 Schülern, wo die zusammen lernen? Also anstatt dieses auch und vielleicht sogar online, also was weiß ich, dass die in solchen, also ich finde das gar nicht mal so schlecht, dass man eine Mischung macht aus online und lokal mit der heutigen Zeit.
Ja.
Weil es gibt, du sparst dir den Schulweg. So, das sehe ich, der, also weißt du, was ich meine? Der Hähnchen kann auch mal zwischendurch Pipi gehen, ohne dass er sich melden muss.
Genau.
So, wenn er was nicht mitkriegt, ist es sein Verschulden, sag ich mal so, wie es ist. Aber ich finde, wenn die Eltern da nicht dran sind von Anfang an.
So. Es ist auch eine effektivere Zeit. Du kannst sagen, okay, du hast jetzt hier deine Vormittagszeit, da machen wir jetzt hier die ganzen Projekte oder was auch immer, Schulsystem. Und dann habt ihr Zeit, weil jetzt ist ja, na, das ist ja ein vorgegebenes System. Du hast deinen Fahrtweg hin, du wirst getestet, die hast dann 45 Minuten, dann hast du Pause, dann wechselst du. Es sind ja auch Zeiten in dem Ablauf, die einfach aus meiner Sicht verschwendete Lebenszeit sind. Von zu Hause arbeiten kannst du effektiv sagen, okay, die nächsten 2, 3 Stunden, ihr könnt mal auf Toilette, ihr könnt euer Essen hier nebenbei.
Das ist ja, wie du sagst, also ich allgemein, ein großes Kriterium habe ich, ich habe es bis heute nicht verstanden, wenn ich meinen Neffen sehe oder irgendwie, warum müssen die Kinder ihre Schulbücher mitschleppen? Mhm. Warum müssen Grundschüler, die fast ihr eigenes Körpergewicht auf dem Rücken tragen? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Warum ist das nicht möglich? Die Grundschüler haben ja sowieso ein Klassenzimmer, war zumindest damals so. Es gab immer ein Zimmer und die Lehrer haben gewechselt.
Ja.
In der Grundschule war das so, in den höheren Schulen wechselst du ja Chemie, also Physik. Unterricht oder Mathe, da gehst du zu den Lehrern,
ja.
So wie beim Studium. Und da frage ich mich aber, wieso gibt es dann auch im Mathezimmer in der 5. und 6. Klasse nicht alle Bücher in dem Schrank? Dann schließt ja den Schrank auf, der Raum und der Platz ist da. So viele Klassen gibt es auch wieder nicht. No. Das sind vielleicht 3 Klassen pro Schule, also 3 Klassen für die 5. und 6. Und die Bücher, und dann nimmt sich jeder dort ein Buch raus. Und jetzt kommt es, wozu Hausaufgaben? Es ist meine völlige Meinung, wozu Hausaufgaben? Das ist für mich der größte Blödsinnserfindung. Kinder sollten eine Balance haben zwischen dem echten Leben, und das echte Leben ist nicht Schule. Das muss man mal ganz vielen Leuten klar machen. Das echte Leben heißt nicht, ich bin mit 15, 16 Jahren in meiner, oder 14 Jahren in einer Altersstufe 7 Stunden am Tag zusammen. Das echte Leben, wenn man rausgeht und arbeiten geht oder lebt, hast du immer gemischt. Du triffst auf Kinder, auf Omas, in welchem deinem Alter, 10 Jahre älter, 5 Jahre älter. Und so ist es auch, wenn du irgendwo einen Job anfängst, sobald du aus deiner Lehre rauskommst und gehst in den Betrieb rein, oder aus dem Studium, wirst du immer gemischt haben. Die Wahrheit ist, dass du immer alles Altersgruppen gemischt hast. Das echte Leben funktioniert so. Alle Geschlechter, alle Religionen, alles. Sonst ist, in der Schule wird das aber komplett kategorisiert. Und das ist nämlich schon das erste Problem, dass die Leute dann auch Verwirrung mit dem echten Leben haben. Weil die privat haben die 2, 3 Stunden Zeit für ihre Freunde. Den Rest sind sie in der Schule oder machen Hausaufgaben. Und ich weiß ganz genau, wie sehr mich das belastet hat. Da habe ich gesagt, ich habe es doch verstanden. Ich will die Aufgaben nicht lösen. Ja, ich will es nie lösen, weil ich bin nicht blöde. Ich habe es verstanden. Das ist jetzt einfach nur Getue. Und das sagt mein Vater zum Beispiel immer, oder meine Mutter, das ist Fleiß, das machst du für dich, nicht für mich. Sonst würdest du ja nicht drauf bestehen. Wenn es um mich geht, würde ich habe es verstanden. Mhm. Nimm mir irgendeine Aufgabe von den Hausaufgaben und ich kann dir Mathe, ich bin ja auch so immer, das ist meine Art, ich schalte mein Horoskop mal oder was, Auslesung, ich wäre perfekter Architekt gewesen. Ich mache geometrische Zeichnungen, ich nehme auch ein neues Blatt, Perfektionismus, es muss auf den Millimeter passen. Und ich mache auch Rechenwege oder wenn ich was geschrieben habe im Ordner, perfekt. So, und dann habe ich gesagt, ich mache mir das einmal ordentlich im Unterricht und den Rest habe ich Freizeit. Rucksack weg und dann ist Freizeit. Und ich habe schon immer so gelebt. Mein Hausaufgabenheft hatte mehr Rot, als ich Hausaufgaben aufgeschrieben habe. Also ich hatte nur, jede Woche war voller Rot, ich habe die noch irgendwo rumliegen. Nur Rot. Und meine Mutter hat einfach damit Grün und Blau unterschrieben und da hat die gefragt, was machen Sie denn da? Und ich habe gedacht, wir wechseln mal die Farbe. Hat hier richtig reingeschrieben, Zeft. So, und hat gesagt, der ist ja nicht blöde. Die Noten haben ja an sich gestimmt. Ich habe noch nie alles, was Fleiß ist, nie gemacht. Mhm. Also Fleiß, was dir aufgedrückt wird, weil alles, das ist ja alles Lebenszeit, die du verschwendest. Wenn du es verstanden hast, hast du verstanden. Freiwillig Hausaufgaben, wollt ihr es nochmal vertiefen, wollt ihr nochmal nachgehen, dann hätte ich hier ein Angebot für euch. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, ihr müsst das lernen. Was in den Unterricht reinpasst, hat dann auch in der Freizeit nichts zu suchen. Ist meine Meinung.
Ja, ich meine, generell kann man ja auch mal gucken, was jetzt in dem Schulstoff alles weg kann, aber auf jeden Fall, was auch aus meiner Sicht erst recht die Kinder demütigt, wenn man Musik nicht gut singen kann, wenn man im Sport nicht... Man kann gerne das Fach mit einbringen, ein musisches Fach, ein sportliches Fach, Bewegung ist wichtig, Musik auch gerne, ist ja für gewisse, gibt es auch Studien, dass man Probleme unheimlich mit Musik bewerkstelligen kann. Kunst ist was Tolles, aber muss man es benoten? Ne? Muss man auch so viel Zeit und Engagement in so eine Fächer stecken? Ne? Anstatt zu sagen, gibt es nicht noch andere Fächer? Wird Geldlehre geschult? Wird das wahre Leben geschult? Was ist, wenn man 18 ist? Die meisten können kein Konto eröffnen. Wissen die, wie das geht?
Wichtigere Sachen, bevor du überhaupt mit Geld umgehst oder sowas. Selbst wenn ich dir eine Million in die Hand drücke und du weißt, wie ein Konto eröffnet wird, wirst du emotionale Einkäufe tätigen. Also was ist denn Emotionen? Ja. Welche Botschaften haben sie? Wie erlange ich Emotionskontrolle? Auf Deutsch gesagt, wie werde ich ein erwachsener Mensch?
Ja.
Was ist Geld? Ja. Geld ist am Ende plus Energie, das hat keine Wertung. Ja. Was ist Geld? Was kann ich damit machen? Welche Freiheiten habe ich mit Geld? Wie kann ich es anlegen? Wie vermehrt sich Geld? Wie verhält sich Geld? Genau. Das ist bei jeder Energie so. Wir lernen in Physik alles über Energie, über Kraft, über Wärme, wir lernen alles über Energie, über Sonnenlicht, egal über was.
Genau.
Aber nie über Geld. Und Geld ist genauso eine Energie wie nichts anderes. Und davon abgesehen ist Geld ja nicht mal real. Also damit ist es ja auch eine ersponnene Energie sogar, die wir ja selber projizieren. Mir würde heute von einem zum anderen Tag alle Menschen sagen, ein Euro ist ein Schwert und du kriegst von mir nichts. Also gehst du in den Laden und sagst, ich nehme keine Euros an. Und das würde jeder Mensch machen, dann würde der Euro wegfallen von einem zum anderen Tag. Dann wären da alle Scheine, die man aufgesammelt hat oder auf dem Konto, nicht wert. Wenn alle anderen Länder, die nie in Europa sind, sagen, das ist für uns keine Währung. Mhm. Das ist ja nur der kollektive Glauben an Geld, an Fiat-Geld.
Ja.
Genauso Gold. Du kannst sagen, Gold ist ein Metall. Oder du sagst, Gold ist voll wertvoll. Also das ist ja auch der Mensch, der eine Wertung gibt. Und, und das den Kindern zu erklären, wie ist unser Geld entstanden? Warum brauchen wir Geld? Geld hat nämlich auch, viele sagen immer, oh, Anarchie ohne Geld funktioniert nie. Mhm. Haben wir ausprobiert, entstehen Ungleichmäßigkeiten, weil der Reisbauer kriegt dann kein Obst, weil der andere sagt, oh nö, der andere gibt mir 3 Brot mehr da drüben.
Genau.
So, deswegen brauchen wir Geld, damit das fair und möglich ist zu handeln.
Ja.
Und dann die ganzen Fächer, die du aufgezählt hast, und dann ist auch so wichtig, wer bin ich? Wer in wunderschönes Schulfach statt Kunst? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, du bist auf dem Zeitstrahl der Unendlichkeit, bist ein Wimpernschlag. Entweder machst du was Bedeutendes daraus oder das ist halt Nihilismus. Es ist wurscht eigentlich. Das ist nicht gerade. Er lebt anscheinend ja auch sein Leben so. Aber für mich war das halt als Kind nicht gerade eine perfekte Antwort dafür, weil bei der Existenz muss er eine Bedeutung haben. Na klar, er glaubt nie, zum Beispiel, und das nehme ich schon meinen Vater mal rein, er glaubt nie an seine Existenz, dass es irgendeine größere Bedeutung hätte. Religion ist Schwachsinn, da gebe ich ihm auch in der Hinsicht recht, gebe ich ehrlich zu. Religion ist eine vorgefertigte Meinung, als seine eigene zu übernehmen. Spiritualität heißt, finde deine Wahrheit. Und deswegen heißt es nicht, dass du keinen höheren Sinn hast. Vielleicht ist doch die Aufgabe von jedem Menschen, seinen Sinn zu finden. Und das den Kindern zu helfen. Was möchte ich von dem? Nie, was wollen meine Eltern? Dass ich heirate, dass ich schwul bin, nicht schwul bin, dass ich Frauen und Kinder habe. Nie, dass dieses Konstrukt, was ich im Fernsehen sehe, also was will ich und da dem Jähnchen helfen, zu seiner Intuition zu finden,
genau.
Bei Jungs und Mädchen.
Ja.
So, das wären wichtige Sachen, weil ich treffe Menschen, die sind 60, 70 Jahre alt und trotzdem unglücklich, weil sie sagen, zum Beispiel von meinem Schwieger, von meiner Schwiegermutter, glaube ich, der Vater ist das, der hat die ganze Welt bereist. So, der hat im Uranwerk gearbeitet, Uran mit abgebaut. Alle sind tot, außer der. Das ist der Mensch, der keine Strahlprobleme hat. Das ist auch, hat auch seinen Grund. Und seine Frau gestorben und so, und der hat auch schon die ganze Welt, alles was er sehen wollte, Afrika, der war überall so. Und der lebt im Hamsterrad. Der hat sich danach ein Hamsterrad erschaffen und der weiß eigentlich nicht mehr. Und das ist daher, weil jeder Mensch, und das ist ja nicht bloß in der Kindheit so, das ist ja auch im Erwachsenenalter, du musst immer eine neue Perspektive finden. Weil, wie du selber gelernt hast, und das ist ja ganz wichtig, Europameister, was ist denn nach dem Ziel? Dann brauchst du ein neues Ziel. Mhm. Weil es interessiert eigentlich am Ende nie das Ziel, sondern immer der Weg dorthin. Und ja, so ist auch der Lebenssinn. Wenn du sagst, ich möchte 46 Länder bereisen, was machst du, wenn du die erreicht hast? Denn vielleicht, dann hast du ja ganz viel Lebenserfahrung. Und dann, nach 46, das darf nicht dein Lebenssinn sein, sondern das ist ein Orientierungspunkt. Sondern der Lebenssinn, das müsste man auch Kindern mal erklären, ist, dass man Spaß hat. Ob man Fußball spielt, Karate macht oder einfach nur bastelt. Es geht immer darum, dass du jede Sekunde in deinem Leben Spaß hast.
Genau.
So. Und daher ist das die coolste Entscheidung. Krass, dass der Marco das mitmacht. Ich hätte gedacht, der wäre ein bisschen konservativer.
Nee,
ich habe aber lange, ich hab ihn lange nicht mehr gesehen. Deswegen, also
tatsächlich ist er da auf der gleichen Ebene und sagt, warum, mit welcher Begründung muss man dem Kind jetzt noch mehr Schaden zufügen. Ne? Und wenn man dann den Hilferuf seines Kindes ignoriert, würde ich jetzt mal weitergehen, dann ist es auch von Seiten der Eltern, ja, wie kann man das gut beschreiben? Also man...
Die sind unbewusst, das klingt
jetzt ganz richtig. Man hat ja als Eltern auch eine gewisse Pflicht, sein Kind zu schützen und auch, wir sind in der Fürsorge. Und wo hört dann, also dann hört die Fürsorge auf, weil ich sehe, also er schreit um Hilfe und ich sage, ich helfe dir aber nicht. Ich lasse dich.
Aber tu weiter oder probier den zu motivieren, zur Schule zu gehen, also weiter in das System reinzudrücken. Und da sage ich auch immer an Leuten, du kannst nicht gesund werden an einem Ort, wo du krank geworden bist. Ja. Und es geht nicht darum, die Schule per se. Manchen feiern das ja, manchen liegt das wirklich und feiern das. Es geht darum, anscheinend die Schule und die Lehrer und so, wie er dort behandelt wird, das Gesamte. Wird auch dort nicht mehr gesund, weil du kannst die Leute nicht ändern. Du hast immer drei Optionen im Leben, auch bei Emotionen, egal was ist. Du kannst entweder deine Einstellung dazu ändern, dass du sagst, ich gehe zu dir hin und meine Perspektive hat sich geändert.
Genau.
So, das ist der goldene Weg. Das klappt aber bei einem 14-Jährigen nicht so einfach. So, weil das müssen die Eltern vorleben in jedem Lebensbereich, damit derjenige das in so einem wichtigen Bereich, weil das ist einen halben Tag gefühlt, die Schule. Dann hast du die Sache, dass du das kommunizierst. Das ist die Möglichkeit, dass andere sich verändern können. Das heißt, ich kommuniziere und sage, mir ist das wichtig, damit ich mich wohlfühle, dass du bitte das und das machst. Klappt in seltenen Fällen. Und wenn dann bloß, also nie für immer, sondern bloß mal für eine Woche oder zwei Wochen. Du kannst andere Menschen nie ändern. Das ist einfach, du kannst darauf hinweisen, was sie daraus machen. Es gibt Einzelfälle, aber im Großen und Ganzen sind die Leute in ihren Konditionierungen so stark routiniert, dass das... Und die dritte Sache ist, du verlässt die Situation. Und das ist so, du kannst ja sogar deine Einstellung ändern, dann kannst du ja immer noch gucken, okay, das ist nicht mit mir stimmig und das ist nämlich die hohe Erkenntnis. Du gehst dann, als Beispiel, wenn ich jetzt ein Erwachsener bin, ich gehe auf eine Arbeit und sage, ich ändere meine Einstellung, ich mag alle. Ich habe einfach, egal wen ich mag, ich sage mir als allererstes im Kopf, den liebe ich. So, und dann kannst du es machen und dann kannst du auch immer noch mitkriegen nach einer Woche oder auch schon nach einem Tag. Nehmen wir mal eine Woche und dann kannst du immer noch mitkriegen, also jetzt habe ich meine Perspektive geändert. Aber es fühlt sich immer noch um, weil dann liegt es nie an deiner Einstellung. Da liegt es daran, dass es mit dir nicht stimmig ist. Definitiv. Und vielleicht, und das sollte man auch rausfinden bei diesen Kindern, welche Schulform gefällt dem Kind? Ja. Nicht welche Schulform erwarten die Eltern, wo ist das beste Potenzial und die größte Karriere? Welche Schulform passt zu dir? Und das kann man nicht für das Kind entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die das Kind treffen darf.
Definitiv, sollte. Deswegen sind wir auch dort ganz klar im Einklang. Ich will jetzt nicht vermitteln dem Kind, dass man jetzt bei jedem Problem irgendwie aus einer Situation rausrennen soll. Das ist, glaube ich,
der hat so lange genug. Also,
aber genau. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, wenn ein Projekt zu machen ist und er hat jetzt keine Lust, weil er zocken will, sagt man, okay, liebes Kind, wäre schön, wenn du in dem Projekt weiter dich mit beteiligst. Und so ist es an sich beim Luca auch, der hat viele Zeit auch mit den Lehrern im Gespräch die Dinge versucht zu verändern. Und als 14-Jähriger glaube ich jetzt rückblickend zu sagen, dass ich da glaube ich noch nicht so weit war wie er. Und
jetzt kommen wir, und das ist eine ganz wichtige Sache, die Eltern nicht verstehen. Die meisten Eltern, die ich bis heute getroffen habe, sind mit ihrem Leben überfordert. Ich zähle mich selber dazu. Es gibt Lebenssituationen, wie zum Beispiel meine Geschäftssache oder sowas. Komme ich manchmal an Punkten, wo ich Gänge runterschalten muss, weil ich ein anderes Tempo einnehmen muss. Aber ist so, ich habe mit 15 alleine gelebt, komplett. Also ich musste wirklich gucken, wie ich komme. So. Und das war unfair, sag ich so, wie es ist, weil ich hatte weder Emotionskontrolle, die habe ich jetzt erst letztes Jahr erlangt. Mhm. Bis dahin war ich meine Emotionen ausgeliefert, wie das Wetter. Und das Einzige, was ich gelernt habe von meinem Vater, ist, sich zu benehmen, um Emotionen zu unterdrücken. Das ist überhaupt nie gesund. Das platzt nämlich schon immer wie ein Vulkan, egal ob das Traurigkeit oder Aggression ist. Und solche Sachen, solche Sprüche seinen Kindern zu sagen, red doch mal mit dem Lehrer, das ist eine Überforderung. Das ist ein erwachsener Mensch, der sowieso denkt, dass du eine Pappnase bist. Der hat diese Einstellung und der sieht dich, das ist, den finde ich auch krass, alle sitzen, der Lehrer steht und es geht immer von oben herab. Ich war sehr auf dem Gerichtssaal, das wissen viele, ich war sehr auf dem Gerichtssaal. Warum sitzen Kläger und Verteidiger und der Richter sitzt oben? Das ist ein Ego-Ding. Ja, das ist ein Ego-Ding, dass der Richter möchte erhaben sein und oben, warum darf der Richter auch zu Ende reden? Bei dir redet er aber rein. Es ist also ganz einfach, warum darf der Lehrer Cut machen? Das ist nämlich ein gesellschaftliches Problem, das mir aufgefallen ist, in allen auch Nationalitäten, mit denen zu tun habe. Kinder werden zwar, ich liebe meine Kinder, ich tue alles für meine Kinder, dann tun mir auch einen Gefallen bei diesen ganzen Sprüchen. Das habe ich auch früher mal so gesagt, ich würde alles für meine Kinder tun. Das ist eine Floskel, weil dann würdest du immer auf die Knie gehen, auf Augenhöhe mit denen reden und du würdest sie als gleichwertiges Leben bewiesen und sagst nicht, wenn der Kuchen redet, hat er Krümel zu schweigen. Und das Problem ist bei Lehrern, weil die durch diese Schulzeit gegangen, durch das Studium gegangen haben, das gelernt, da ist dann der Professor und jetzt bin ich derjenige, der das macht und der Gerhard Hüther, das schicke ich dir mal, ganz tolle Sache von dem, der erklärt auch, lass dich mal reingucken in so ein Webinar von dem, das ist so oft, und der erklärt, da geht es nur um dieses Thema. Und dann hat er gesagt, warum tun zum Beispiel die Lehrer die Prüfungen abnehmen? Das ist so, als würde der Fahrschullehrer gleichzeitig der Dekra-Prüfer sein. Das werdet ihr Feinde, dann seid ihr keine Freunde, sondern der Fahrschullehrer bereitet dich vor die Prüfung vor und ihr seid auf einer Seite und dann kommt eine externe Einrichtung und prüft dich. Warum wird in der Schule, warum tut der benoten, der dir helfen soll, das beizubringen? Damit entsteht ein Interessenskonflikt bei dem Kind, das verstehen ganz viele nie. Ich hasse meinen Lehrer, weil du kannst nicht resilient genug sagen, er hat das nur benotet. Und der Lehrer kann das auch nicht. Also er wird trotzdem eine Meinung haben von dem Kind,
wenn er es benotet. Das ist ja das Hauptproblem, würde ich sagen, dass einfach, es wird ja nicht neutral das Kind gesehen, sondern es wird das Kind, es ist ja eine Art Beziehung. Na, so wie du mit deinem Kind in eine Beziehung hast, hast du als Freund mit jemandem eine Beziehung.
So als Geschäftspartner,
als Mitarbeiter und Chef, als Lehrer, Schüler, es ist immer eine Beziehung. Und wenn die Beziehung krislich ist, bewahrheitet sich, ist es eine wahre Freundschaft und Beziehung oder eben nicht. Und oftmals ist es ja so, dass man sich vielleicht auch mal gegen jemanden entscheidet, einfach aus dem Unbewusstsein, nee, ich mag den nicht. Darf man ja, darf man. Aber in der Schule darf man es nicht. Und dort ist genau der Punkt.
Die Kunst, Leute sind, zu 90% sollten keine Lehrer sein. Selbst in Deutschunterricht, und da, also es ist ja wirklich ein faktischer Unterricht, entweder hast du einen Rechtschreibfehler oder nicht, sag ich jetzt mal so. Und wobei inhaltlich kann ja der Lehrer das auslegen. Ich kann das mal wirklich sagen, das hat mir schwer herzen. Ich war in der Abendschule, meine Deutschlehrerin, die erste, die ich hatte, ich habe eine 2 gehabt. Da habe ich mit 1, ich glaube mit 2,0 oder 1,6 meinen Hauptschulabschluss qualifiziert nachgeholt. Und dann habe ich die Realschule gemacht noch. Also dann noch ich durfte dann klein in die 10. Genau, wenn du qualifizierten Haupt hast, kannst du klein in die 10. Real. Als zweiten Bildungsweg habe ich das dann gemacht. Und dann hatte ich eine Deutschlehrerin, die... unter 9. hatte ich die. Dann hatte ich die in der 10. kurz nie. Und dann habe ich auch die 10. wiederholt und hatte dieselbe wieder aus der 9. Und ich war sehr müde im Unterricht, ich habe viel gearbeitet, muss ich sagen, und mich ein bisschen zu viel rumgetrieben. Aber, und ich habe außer Hand eine 2 geschrieben. Nie eine 1. Und dann hat sie gesagt, Herr Kiesow hieß es damals noch, Sie könnten locker eine 1 haben, wenn Sie sich ein bisschen anstrengen. Da habe ich gesagt, ohne Anstrengung schreibe ich eine 2. Wie würden Sie sich denn in meinem Fall entscheiden? Und sie würde sich entscheiden für die 1. Sie würde sich einen Arsch aufreißen. Das ist halt der Unterschied, weil ihr Deutsch so wichtig ist. Mir nicht. Ja. Und dann sie sagt, Sie kriegen bei mir nichts Besseres als eine 3. Und sie hat mir grundlos, wenn irgendwas war, Herr Kiesow, wissen Sie es jetzt? Ich so, 4. Einfach so, oder eine 6 gegeben. Haben Sie das so? Ich so, Und dann so, ich nehme heute 2 Leute dran. Hat sie sich ausgedacht? Zack, können Sie mir eine Antwort geben darüber? Ja, okay, das ist eine 2 oder eine 3. Der Jens hat auch gewirkt, aber der war 3er-Schule, dem war es egal. Ich war 2, bin durch die 4 und 6, die ich gelegt habe, bin ich auf eine 4 gekommen am Ende. Und jetzt kommt es, in der Vorprüfung habe ich eine 4 oder eine 5 gekriegt. Ich hätte das Thema verfehlt, Faust oder sowas. Ich habe 1000 oder 2600 Wörter geschrieben in einer Prüfung, in dem Aufsatz. Ein Thema verfehlt. Ich so, ist klar. Das hat nur sie benotet. Dann bei der Hauptprüfung, ich sage, sie und noch jemand anderes, dann kann sie den komplett subjektiv, weil dann überprüft jemand ihre Korrektur. Habe ich eine 2 geschrieben. In der Abschlussprüfung Deutsch habe ich eine 2 geschrieben. Und ich war der Erste, der gegangen ist aus der Prüfung. Und ich habe noch nicht immer das Buch, das weißt du noch, der Vorleser. Ich habe das Buch noch nicht immer gekannt. Ich habe das ich habe das beim Unterricht zugehört. Ich habe das Buch nie gelesen. Und in der Prüfung habe ich mir das Kapitel, was es ging, wo die im Gefängnis ist, genau, und sich selbst umgebracht hat, habe ich mir das Kapitel in der Prüfung noch durchgelesen und 2000 Wörter einen Aufsatz geschrieben und bin mit noch 2 dort raus. So. Und weil ich drauf habe, die Matheprüfung, ich bin reingegangen, als ich bin zu spät gekommen zur Matheprüfung, bin als erster rausgegangen, 1,0 Mathe bestanden, die ganze Schullaufbahn. Und weil ich es drauf habe, aber die Lehrer fanden das halt nicht cool. Der Typ kommt nie zur Schule, der ist müde, der tut sich nicht melden und nicht integrieren. Aber das ist ja das Problem. Das wird nämlich zu einem persönlichen Ding,
genau,
ob du dem Menschen Zucker in den Arsch bläst, dem, ja, Lehrer, und ob die ihm schmeicheln, weil er ein Ego-Problem hat. Er möchte als Autorität wahrgenommen werden.
Genau,
möchte,
genau. Definitiv, ja, definitiv.
So. Ich auch so. Jetzt gehen wir ganz kurz in die Werbung, bevor wir den Abschluss
machen. Hey, sehnst du dich nach einem glücklichen Leben? Hast du genug vom Leid und vom Schmerz? Willst du Emotionskontrolle erlangen und die Fähigkeit entwickeln, fast immer glücklich zu sein und das unabhängig von äußeren Umständen? Ich kann dir helfen, wie du diese Fähigkeit entwickelst und fast dauerhaft Glückseligkeit selber erschaffst, inklusive, dass du dir dann in Zukunft selber helfen kannst. Ich biete spirituelles 1:1 Coaching an, welches 8 Wochen lang geht. Ob und wie ich dir helfen kann, können wir gerne in einem Beratungsgespräch gemeinsam herausfinden und uns gegenseitig kennenlernen. Geh auf jetztmitliebe.de und melde dich bei mir. Alle wichtigen Links zum Mentoring und zum jetzigen Video bzw. der jetzigen Folge findest du wie immer in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung unten drunter. Liebe geht raus und jetzt geht's weiter.
Hallo. Das Interview ging ein bisschen länger. Vorher hatte ich ja immer so das ein bisschen mit Werdegang und ein Thema. Jetzt ist das ein bisschen anders, die Folge, und das ist okay so. Den nächsten Teil hier draufklicken, geht's gleich weiter. Teil 2, gleich im Anschluss. Teil 2 komplett ohne Werbung, und beide Folgen wurden an einem Tag hochgeladen, damit man sich das auch hintereinander weg anhören kann. Viel Spaß. Tschüss.
Hey, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Noch Fragen oder Anregungen deinerseits? Schreib mir bei YouTube einfach in die Kommentare und lass mir gerne einen Like da. Und oder eine liebevolle Bewertung. Abonnieren drücken, wenn du nichts verpassen willst. Bis bald, bleib achtsam und Liebe geht raus. Tschüss.